Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unsere Themen. Bei der Arbeitslosenversicherung soll gekürzt werden, aber nicht mehr so stark. Der Nationalrat schließt sich dem Ständerat an. Helsana, die größte Krankenkasse der Schweiz, streicht 500 Stellen. Außerdem in der Sendung: Hochkonjunktur hat nur das Arbeitsamt. Besuch in der krisengeschüttelten Uhrenstadt La Chaux-de-Fonds. Warum sich Brasilien und die USA in die Wolle geraten wegen der Baumwolle. Wie Australien und Indonesien zusammenfinden dank Al-Qaida. Und jeden Tag ein neuer Fall von Misshandlung über die schwierige Arbeit der Kinderschutzgruppe am Universitätsspital Zürich. Ein Dossier hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Susanne Schmucke mit den Nachrichten.
Bei der Arbeitslosenversicherung will nun auch der Nationalrat die geplanten Kürzungen etwas abmildern. Die Große Kammer schließt sich damit dem Ständerat an. Studien- und Lehrabgänger sollen nicht ein Jahr lang warten müssen, bevor sie überhaupt Arbeitslosengeld bekommen. Und unter 30-Jährige sollen maximal 400 Tage lang Arbeitslosengeld erhalten, statt 260, wie zunächst vorgeschlagen. Der Bundesrat soll sich für mehr Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche einsetzen. Mangels Wettbewerb habe die Schweiz immer noch die höchsten Handytarife in Europa, heißt es in einem Vorstoß von Konsumentenschützerin Simonetta Sommaruga, den der Ständerat ohne Gegenstimme überwiesen hat. Der Bundesrat soll nun unter anderem prüfen, ob die zuständigen Behörden mehr Kompetenzen erhalten sollen, wenn sie eine Wettbewerbsverzerrung feststellen. Pflanzen und Tiere, die gentechnisch verändert wurden, sind in der Schweizer Landwirtschaft weiterhin nicht erlaubt. Das Gentech-Moratorium, das 2005 vom Volk angenommen wurde, wird um 3 Jahre verlängert. Dem hat nach dem Nationalrat nun auch der Ständerat zugestimmt. Der Bundesrat hatte die Verlängerung vorgeschlagen, weil zurzeit eine Studie über Nutzen und Risiken der Gentechnologie läuft. Deren Ergebnisse sollen Mitte 2012 vorliegen. Die Krankenkasse Helsana will in den nächsten 1,5 Jahren 500 Stellen abbauen. Das heißt, jede 6. Stelle fällt weg. Begründet wird der Stellenabbau mit Sparmaßnahmen. Bis 2012 müssten die Betriebskosten um 80 Millionen gesenkt werden. Diese lägen bei der Helsana 10% über dem Branchendurchschnitt. Ende letztes Jahr hatte die Helsana außerdem 8% ihrer Kunden verloren. Die OECD-Staaten haben die Finanz- und Wirtschaftskrise gut gemeistert. Nun sei es aber an der Zeit, die Krisenmaßnahmen zu beenden, besonders die Stützungsprogramme. Das empfiehlt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihren Mitgliedsländern. Die OECD warnt auch davor, zu lange an der Kurzarbeit festzuhalten. Es bestehe die Gefahr, dass Jobs künstlich erhalten würden. Wer in Bern, Zürich, Basel oder Freiburg Medizin studieren will, muss weiterhin eine Prüfung machen. Der Numerus Clausus wird beibehalten, weil es mehr Bewerber als Studienplätze gibt. Der Entscheid der Universitätskonferenz ist allerdings nicht unumstritten. Der Spitalverband H+ hatte letzten Sommer geschätzt, die Schweiz brauche bald rund doppelt so viele Ärztinnen und Ärzte, wie derzeit ausgebildet werden. Der Bundesrat hatte den Kantonen deshalb empfohlen, mehr Studenten zum Medizinstudium zuzulassen. Die Vereinigung der Universitäten in Europa hat eine Studie zur Bologna-Reform veröffentlicht. Demnach ist 10 Jahre nach der Einführung der Richtlinien die Mehrheit der beteiligten Hochschulen mit der Reform zufrieden. 58% werten den eingeschlagenen Weg als sehr positiv, 38% ziehen eine gemischte Bilanz und nur 0,1% der befragten Hochschulen beurteilt die Bologna-Reform als negativ. Eine eidgenössische Untersuchungsrichterin tritt nach nur 3 Monaten im Amt zurück. Die Frau hatte bei ihrer Wahl verheimlicht, dass sie in Frankreich wegen eines Urkundendelikts vorbestraft ist. Dieser Umstand sei erst durch einen Hinweis der Bundeskriminalpolizei ins Licht gekommen, teilte das Bundesstrafgericht in Bellinzona mit. Bei der Anstellung sei lediglich ein schweizerischer Strafregisterauszug beschafft worden. Schweizer Konjunkturexperten sehen die Wirtschaftsentwicklung zunehmend optimistisch. Dieses Jahr wird ein Wachstum von 1,2% erwartet, nächstes Jahr ein Plus von 1,6%, wie die jüngste Umfrage der Konjunkturforscher der ETH Zürich zeigt. Im Dezember waren die Ökonomen noch von einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes von deutlich unter 1% ausgegangen. Die neue Zuversicht der Experten gilt aber nur für den Arbeitsmarkt, gilt für den Arbeitsmarkt nur beschränkt. Die Arbeitslosigkeit dürfte nämlich bei 4,5% bleiben. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.874 Punkten, 0,1% im Plus. Und in New York steht der Dow Jones bei 10.569 Punkten, ebenfalls 0,1% im Plus. Der Euro wird zu einem Franken 46,17 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 0,720. Das Wetter. Während der Nacht und auch morgen Donnerstag kann es nochmals etwas Schnee geben. Im Westen und in den Alpen sind Aufhellungen möglich. Die Temperatur steigt auf plus 1 Grad. Auch im Süden schneit es morgen erst noch örtlich. Im Südtessin geht der Schnee in Regen über und tagsüber wird es dann zunehmend trocken bei bis zu 4 Grad. Am Freitag wird es auch im Norden rasch sonniger und bis zu 3 Grad warm.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Der Nationalrat will sparen bei den Arbeitslosen, aber nur noch so wie der Ständerat. Doch wer muss dafür bezahlen? Wir fragen zwei Stadtpräsidenten. Und Kurse besuchen und hoffen. Arbeitslosigkeit konkret im Kanton Neuenburg, der besonders unter der Industriekrise leidet. Dann kranke Helsana, Erklärungen zu Millionenverlust und Stellenabbau. Erdbeben und Flutwelle, sie werden Chile noch mehr als ein Jahrzehnt beschäftigen. Außerdem Handelsfehde, wie Washington den Weltmarktpreis für Baumwolle drückt und Brasilien damit herausfordert. Al-Qaida verbindet, wie sich Australien und Indonesien vernetzen im Kampf gegen den Terror. Und im Echo-Dossier, Gewalt an Kindern hat viele Formen. Die Ärzte der Kinderschutzgruppe Zürich sind mit allen konfrontiert. Die Arbeitslosigkeit bleibt ein dringendes Problem. Dem Nationalrat war sie heute gar eine Sonderdebatte wert auf Antrag der Linken. Bei der Revision der Arbeitslosenversicherung schwenkte die Große Kammer dann auf den etwas milderen Kurs des Ständerats ein. Trotzdem beharrt die Linke auf dem Referendum. Ihr gehen die Kürzungen für Langzeitarbeitslose und Junge noch zu weit. Bundeshausredaktorin Katrin Hug.
Nicht nur mit höheren Lohnabzügen soll die Arbeitslosenversicherung saniert werden, sondern auch mit Kürzungen der Leistungen für die Arbeitslosen. Allerdings in weniger großem Umfang als noch im Dezember beschlossen. Der Nationalrat ist bei diesem heiß umstrittenen Thema unter dem Eindruck des Abstimmungssonntags auf die mildere Linie des Ständerats eingeschwenkt. Die Taggelder für Langzeitarbeitslose werden weniger stark gekürzt, ebenso die Taggelder für unter 30-Jährige ohne Kinder. Wirtschaftsministerin Leuthard ist sehr froh.
Das bedeutet, dass jetzt natürlich auch das ganze Projekt ausgewogener daherkommt und ich gebe ihm somit auch eine Chance, dass das eine Volksabstimmung überleben würde.
Die SP hat das Referendum gegen diese Vorlage nämlich bereits beschlossen und bleibt dabei. Nationalrat Hans-Jürg Fehr.
Es ist eine außerordentlich schlechte Lösung herausgekommen. Es ist ein Massaker passiert an den Leistungen der Arbeitslosenversicherung gegenüber den Arbeitslosen. Es wird vor allem auf dem Buckel der jungen Arbeitslosen und der über 55-jährigen Leistung abgebaut.
So würde ein über 55-Jähriger beispielsweise mit dem neuen Gesetz nicht mehr 520 Taggelder wie heute erhalten, sondern nur noch 400. Bürgerliche Politiker glauben dennoch nicht, dass das Referendum der SP Chancen haben wird. George Theiler, FDP.
Ich glaube, dass diese Vorlage eine gute Chance hat vor dem Volk, wenn es uns gelingt, das Problem aufzuzeigen, das wir haben, nämlich die riesigen Schulden von 6 Milliarden.
Und Wirtschaftsministerin Leuthard ergänzt, bei einem Nein zur Vorlage müssten die Lohnprozente noch stärker erhöht werden, und zwar um das 2,5-fache. Das mache bei einem Lohn von 4.000 bis 6.000 Franken viel aus.
Das spürt man dann, oder? Ob man jetzt pro Monat 40 oder 100 Franken weniger hat. Naja, da muss die SP dann schon auch noch über die Bücher mit ihren Arbeitnehmenden.
Zuerst aber geht die Vorlage jetzt nochmals zurück in den Ständerat.
Katrin Hug. Moderatere Kürzungen der Arbeitslosengelder also, aber für die Linke nicht moderat genug. Das hört man auch in vielen Stadt- und Kantonsregierungen. Sie sind es, die den Leistungsabbau auf nationaler Ebene in den Gemeinden auffangen müssen, zum Beispiel via Sozialhilfe. Klaus Bonanomi hat mit zwei Stadtpräsidenten gesprochen, die beide im Nationalrat sitzen.
Der freisinnige Stadtpräsident von Solothurn, Kurt Fluri, unterstützt die Revision der Arbeitslosenversicherung, so wie sie sich jetzt abzeichnet.
Ich bin der Meinung, dass aus volkswirtschaftlichen Überlegungen nicht einfach Lohnabzüge erhöht werden dürfen, sondern die Sanierung muss beidseits erfolgen. Ich bin der Auffassung, dass sich mit der Lösung, die sich jetzt abzeichnet, für beide Seiten das vertretbar ist. Es gibt Mehreinnahmen durch Lohnabzugserhöhungen, es gibt aber auch Leistungskürzungen zulasten der Arbeitnehmenden, das ist zuzugeben, aber ich halte das beides für vertretbar.
Eine vertretbare Lösung? Nein, das sieht Fluris sozialdemokratischer Amtskollege Hans Stöckli aus Biel ganz anders.
Die jetzige Vorlage, die ist nicht ausgewogen. Sie ist einseitig zulasten der Beitragskürzungen. Die Leistungskürzungen machen 600 Millionen Franken aus. Und das Problem ist, die sind nicht echt, diese Einsparungen. Weil Minimum 15-20% dieser Leistungskürzungen an die betroffenen Menschen gehen dann zulasten der Kantone und Gemeinden.
Weil zum Beispiel Leistungen für Langzeitarbeitslose gekürzt würden und diese Menschen damit auf Sozialhilfe angewiesen wären. In Biel womöglich häufiger als in Solothurn, so Stöckli.
Solothurn ist in einer privilegierten Situation. Solothurn ist die Hauptstadt des Kantons, hat eine starke Verwaltung und wir sind in einem industrialisierten Gebiet und dementsprechend ist der Durchschlag der Leistungskürzungen an die betroffenen Menschen bei uns viel schneller sichtbar. Das war insbesondere der Fall, dass die Fürsorgekosten enorm gestiegen sind bei der Revision der IV. Und jetzt befürchten wir, dass ein erneuter Anstieg dann bei der Fürsorge zu verzeichnen sein würde.
Dass die Stadt Solothurn im Vergleich mit Biel besser dasteht, hat auch damit zu tun, dass viele Industriebetriebe, die eben jetzt besonders unter der Krise leiden, nicht in der Stadt, sondern in den Vororten sesshaft sind, in Gerlafingen, Zuchwil oder Bettlach. Doch es gäbe auch andere Gründe dafür, meint Stadtpräsident Fluri.
Wir haben eine andere Zusammensetzung der Arbeitnehmenden, das ist richtig so. Wir haben aber insofern im Kanton Solothurn eine gute Lösung für die Städte, indem die Sozialkosten verteilt werden über die ganze Kantonsbevölkerung.
So dass nicht nur die Städte allein die Lasten der Sozialhilfe tragen müssten. Ein Rezept, das Fluri auch anderen Kantonen vorschlägt.
Das wäre dann natürlich Sache der jeweiligen Kantone, ihre Sozialhilfegesetzgebung so vorzunehmen, dass nicht die Städte am schlimmsten betroffen werden, weil ja in der Regel eben das Lasten sind, die nicht in den Städten allein entstehen, sondern das trifft ihre Arbeitnehmenden. Aber die Soziallasten sollten verteilt werden nach unserem Modell.
Der Präsident der Industriestadt Biel befürchtet aber noch einen anderen Nachteil durch die Gesetzesrevision. Heute könne in Krisenregionen die Bezugsdauer für die Arbeitslosengelder verlängert werden. Diese Art der Nothilfe gäbe es künftig nicht mehr, warnt Hans Stöckli.
Das ist gerade im Jura-Südfuss von großer Bedeutung, beispielsweise im Kanton Neuenburg. Und wir haben auch schon profitiert in Biel. Und diese Möglichkeit, die wird ersatzlos gestrichen, das verstehe ich nicht.
Und schließlich weist der krisenerprobte Bieler Stadtpräsident auf ein letztes Problem hin. Die Zeit, während der jemand in einem Beschäftigungsprogramm arbeitet, wird künftig bei der Beitragspflicht nicht mehr angerechnet.
Wir haben für Millionen in der Stadt Biel Programme für jugendliche Arbeitslose auf die Beine gestellt. Mit der klaren Aufgabe, die Leute in den Arbeitsprozess einzubeziehen. Und dementsprechend ist das ein sehr schlechtes Signal und erschwert unsere Arbeit in der Integration der jugendlichen Leute in den Arbeitsmarkt.
Stöcklis freisinniger Nachbar erwidert, es müsse eben auch bei den Leistungen für Arbeitslose gespart werden, wenn die Arbeitslosenkasse wirklich saniert werden solle. Denn die Alternative dazu wären höhere Lohnabzüge und höhere Arbeitgeberbeiträge.
Aber ob das volkswirtschaftlich sinnvoll wäre, jetzt die Lohnabzüge zu erhöhen, beidseitig für die Arbeitnehmenden und für die Wirtschaft, da setzen wir eben ein großes Fragezeichen und lehnen dies ab als einzige Maßnahme.
Nur mit einem Mix aus Leistungskürzungen und Beitragserhöhungen könne die Arbeitslosenversicherung gesunden, meint Kurt Fluri. Der freisinnige Solothurner und der sozialdemokratische Bieler Stadtpräsident, sie werden sich nicht einig, so wenig wie ihre Parteien. Die FDP unterstützt die Gesetzesrevision, die SP will mit den Gewerkschaften das Referendum dagegen ergreifen.
Die Nationalräte und Stadtpräsidenten Kurt Fluri Solothurn und Hans Stöckli Biel über die Kürzungen bei der Hilfe für Arbeitslose und deren Folgen, Klaus Bonanomi berichtete. Besonders stark betroffen ist der Kanton Neuenburg. Der Westschweizer Kanton hat mittlerweile mit Genf die höchste Arbeitslosenquote der Schweiz, 7,2% nach den neuesten Zahlen. Und das, obwohl Neuenburg eben noch gelobt wurde für seine innovative Industrieförderung. Der internationale Einbruch bei der Nachfrage aber trifft den Kanton nun besonders hart. Unser Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser war auf Augenschein am See und auf den Jurahöhen.
Die regionale Arbeitsvermittlungsstelle ORP in La Chaux-de-Fonds. Die Angestellten haben alle Hände voll zu tun. Hier, im oberen Teil des Kantons Neuenburg, wo sich ein Großteil der Maschinen- und Uhrenindustrie befindet, spürt man die Krise besonders stark. Fast jeder Zehnte hat in dieser Gegend seine Stelle verloren. 15 neue Arbeitslosenberater musste Pierre-Alain Borel, stellvertretender Chef des kantonalen Arbeitsamtes, anstellen. Einen kleinen Lichtblick gebe es allerdings.
La bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a malgré tout, et on a vu ça au mois de janvier, pour la première fois, un petit recul quand même du nombre de demandeurs d'emploi dans le secteur de l'industrie.
Im Januar seien im Industriesektor erstmals weniger Leute auf Stellensuche gewesen. Angespannt bleibt die Lage jedoch in der Maschinenindustrie und bei den Zulieferbetrieben für die Uhrenindustrie. In solch einer Firma arbeitete der 37-jährige Arbeitslose Olivier bis vor 3 Monaten. Aber dieser Sektor habe stark gelitten, sagt er.
Oui, qui est assez sinistré là. Donc c'est une des raisons de mon départ, vu que le chiffre d'affaires a fortement baissé dû à la crise.
Die Umsatzzahlen in seiner Firma seien stark zurückgegangen.
Et puis là, je viens pour regarder certaines annonces qui peuvent éventuellement m'intéresser.
Im Aufenthaltsraum des ORP studiert Olivier die Stellenanzeigen. Doch die sind rar und so macht Olivier, was die meisten tun, Kurse besuchen und hoffen, dass sich die Wirtschaftslage bald verbessert. In der Produktionshalle der PX Group am Stadtrand. Die Firma, die 300 Personen beschäftigt, stellt Metallteile her, unter anderem für Luxusuhren. Es laufe ein bisschen besser als im letzten Jahr, sagt Firmenchef Pierre-Olivier Schaaf.
Les stocks sont plus ou moins épuisés. Donc maintenant on a une activité qui correspond aux ventes actuelles des produits de luxe.
Die Uhrenfirmen hätten ihre Lager aufgebraucht und bräuchten Nachschub. Doch das reiche nicht, um seine Angestellten voll zu beschäftigen. Er habe bis zu 40% Kurzarbeit eingeführt, erklärt Pierre-Olivier Schaaf. Zum Beispiel auch für Gabriel Bernard. Seit 30 Jahren walzt er in dieser Firma Metallteile.
C'est souvent les commandes qui peuvent être urgentes, donc on doit être disponible et travailler un peu plus vite quand les commandes sont là et relâcher un peu.
Am einen Tag müsse man viel und schnell arbeiten und am nächsten drehe man zu Hause Däumchen. Kurzarbeit werde Entlassungen nicht verhindern können, meint Firmenchef Pierre-Olivier Schaaf.
Le marché en lui-même, il va en tout cas pas augmenter d'une manière significative et suffisante.
Der Markt werde in den kommenden Monaten wohl kaum genügend zulegen können, ist er überzeugt. 20 Autominuten von La Chaux-de-Fonds im Schloss Neuenburg, am Sitz der Kantonsregierung. Die Wirtschaftskrise treffe seinen Kanton hart, sagt Regierungspräsident Jean Studer.
C'est un canton très tourné vers l'exportation, très industriel, donc cet égard très différent de bien d'autres cantons.
Der Industrie- und Exportkanton Neuenburg verdient jeden 2. Franken im Ausland, doch die Exportzahlen sind eingebrochen. Darunter leidet auch die Staatskasse. Statt eines geplanten Überschusses für 2009 präsentiert Finanzdirektor Jean Studer ein 30 Millionen Franken Defizit. Die Steuern der Privatpersonen hätten erstmals seit 40 Jahren abgenommen. Das sei besorgniserregend.
Nous n'avions jamais vu ça depuis 40 ans, c'est un signe inquiétant. Et puis une augmentation des dépenses sociales. Nous avons dans le domaine de l'aide matérielle une augmentation de plus de 20%. Illustration là aussi des difficultés que rencontre la population neuchâteloise.
Gleichzeitig seien die Ausgaben für Sozialhilfe um einen Fünftel gestiegen. Auch dies ein Zeichen für die schwierige Situation vieler Neuenburgerinnen und Neuenburger.
Patrick Mühlhauser in unserem Schwerpunkt zur Arbeitslosigkeit. Ausführliche Informationen dazu gibt's auch im Internet auf drs.ch. Die größte Krankenversicherung der Schweiz, die Helsana, muss sparen und, wie gehört, sie will dazu in den nächsten 3 Jahren rund 500 Stellen streichen. Wo und wie ist noch unklar, aber der Abbau ist massiv. Ursi Christ.
Der Stellenabbau beim größten Krankenversicherer kommt nicht überraschend. In den letzten 2 Jahren hat die Kasse Verluste gemacht, mehr als 200 Millionen Franken im Krisenjahr 2008 und auch noch einmal fast 60 Millionen Franken im letzten Jahr. Helsana kam deshalb nicht darum herum, die Prämien auf Anfang dieses Jahres massiv zu erhöhen, durchschnittlich um fast 10%. Diese Prämienerhöhung wiederum hat dazu geführt, dass der Helsana die Versicherten davongelaufen sind. Rund 165.000 Grundversicherte wechselten zu einer anderen, billigeren Kasse. Ein Exodus, eine Spirale nach unten. Um aus dieser Spirale herauszukommen, muss Helsana nun die Betriebskosten senken. Sie sind 10% höher als bei der Konkurrenz. Von den fast 600 Millionen Franken pro Jahr werden nun 80 Millionen eingespart und das heißt vor allem Stellen abgebaut. 500 von 3.200 Stellen fallen weg, Entlassungen werden sich kaum verhindern lassen. Hintergrund ist auch der, dass die Billigkassenstrategie der Helsana gescheitert ist. Wie andere Kassen auch, hat sie mit Millionen von Franken die Billigkassen querfinanziert, um so mit Dumpingprämien junge, gesunde Versicherte anzulocken. Eine Strategie, die nicht aufgegangen ist, die sich für Helsana nicht gerechnet hat.
Morgen übernimmt in Chile eine neue Regierung die Amtsgeschäfte und sie übernimmt im Süden des Landes einen Trümmerhaufen, nicht politisch, sondern physisch. 2 Wochen nach dem schweren Erdbeben wird das Bild der Zerstörung langsam klarer und differenzierter. Es sind jetzt auch ausländische Hilfsergebnisse eingetroffen, die die abtretende Regierung erst gar nicht im Land haben wollte. Die Aufbauarbeiten dürften ein Jahrzehnt in Anspruch nehmen und zwischen 30 und 50 Milliarden Dollar kosten. Auslandredaktor Martin Dorer hat sich nach der Lage im Katastrophengebiet erkundigt.
Aus den Nachrichtenmeldungen der Agenturen ist Chiles Erdbebengebiet schon fast verschwunden. Da und dort hört oder liest man schon von Normalisierung und fragt sich, was das wohl heißt, nachdem sich die Erde derart heftig bewegt hat und wenn danach eine Flutwelle über die Küstenregion gebrochen ist. Deborah Pavesi, Ingenieurin an der Entwicklungsuniversität von Concepción, braucht das Wort auch, zögernd aber. Normalisierung, dann relativiert sie.
Tenemos problemas en la ciudad de conectividad. Hay puentes que están en el fondo inhabilitados. Hay edificios que están en vías de demolición porque no
pueden. Es gebe Straßen in der Stadt, die blockiert seien. Brücken seien nicht passierbar. Häuser in einzelnen Quartieren könnten jeden Moment einstürzen, weil sie so schwer beschädigt seien. Und dann wird klar, warum doch von Normalisierung die Rede sein kann. In Concepción, der wichtigsten Stadt der Region, funktioniert einiges wieder. An der Küste aber ist von dem, was einmal funktionierte, oft kaum mehr eine Spur zu erkennen. Die Stadt Talcahuano sei nach dem Tsunami, der dem Beben folgte, fast ganz vernichtet.
Hay zonas, por ejemplo, Talcahuano está devastado. Talcahuano hay zonas en que ya no quedó ninguna casa, nada.
Da stehe kaum mehr ein Haus. Die Flutwelle habe alles zertrümmert und weggeschwemmt. Schiffe, Container, Lastwagen, die gegen die Häuser geschmettert worden waren, hätten der Flut erst ihre zerstörerische Kraft gegeben. Wo einst Fischerdörfer standen, sei heute oft kaum mehr was von einer Siedlung zu erkennen, erzählt Elsbeth Horbati, die für Caritas im Katastrophengebiet ist.
Ein Mann, der dort stand, sagte, er suche noch immer sein Haus. Also die Leute haben alles verloren.
Die Flutwelle hat die Holzhäuser förmlich zermalmt. Das Trümmerfeld gleicht einem Haufen Treibholz. Ein Anblick, der sich über einen langen Küstenstreifen wiederholt. Die Menschen haben sich auf die Hügel retten können. Sie kannten die Gefahr, die ihnen drohte, und reagierten nach dem Beben schnell. Ihr Leben haben sie noch, sonst aber nichts mehr. In entlegeneren Regionen sei teils noch kaum Hilfe angekommen, bestätigen verschiedene Quellen. Aber auch von viel Solidarität ist jetzt die Rede. Eine gute Nachricht nach den Plünderungen, die viele wie ein zweites Beben erlebt hätten, sagt Elsbeth Horvati.
Man meinte vielleicht, es wäre das Ende der Welt, wie uns jemand gesagt hat, und dass da jeder für sich geschaut hat. Ich glaube, das ist das Erdbeben, das Sie meinen.
Dieses zweite Beben war nicht der einzige Schock nach der Naturkatastrophe. Der bevorstehende Machtwechsel hat vieles zusätzlich kompliziert. Die abtretende Regierung handelte nicht, die kommende konnte noch nichts tun.
So wollten wir zum Beispiel eine Unterhaltung hier mit dem Bischof vor Ort haben und man hat uns informiert, er wäre als Mediator jetzt zwischen den beiden Regierungen tätig.
Und das führt zu enormen Verzögerungen. In Concepción etwa sei schon die Grundversorgung der Stadt erst teilweise wiederhergestellt, erklärt Deborah Pavesi von der Entwicklungsuniversität.
Los servicios básicos en algunas partes se han reanudado, en otras no.
In einzelnen Quartieren funktioniere die Strom- und Wasserversorgung wieder, in anderen nicht. Und das, ergänzte Elsbeth Horvati, habe noch ganz andere Gründe als nur den Zwist zwischen zwei politischen Lagern. Hierfür sei auch die Politik der letzten Jahrzehnte verantwortlich. Für die Grundversorgung sind heute Privatfirmen zuständig, nicht der Staat.
Gestern bei der Sitzung, wo man versucht hat, Wasser oder Strom wiederherzustellen, kann man nicht mit der Regierung reden oder mit der Gemeinde, sondern es muss mit all den verschiedenen Privatfirmen gesprochen werden.
Ab morgen wird Chile wenigstens wieder eine Regierung haben, mit der man reden kann. Sebastián Piñera übernimmt das Amt des Präsidenten und er wird zeigen können, zeigen müssen, was er bewegen kann.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit launigen Sprüchen und ernsthaften Anliegen des indonesischen Präsidenten in Australien, harten Bandagen im Baumwollstreit zwischen Brasilien und den USA und Einblicken in Abgründe, ein Dossier über die Gewalt an Kindern, mit der die Ärzte der Kinderschutzgruppe in Zürich jeden Tag konfrontiert sind. 8 Jahre sind vergangen seit dem verheerenden islamistischen Terroranschlag auf Bali in Indonesien. Heute hat die dortige Polizei bestätigt, dass sie einen der mutmaßlichen Drahtzieher des Attentats getötet habe, eine der Führungsfiguren des indonesischen Ablegers, der Al-Qaida. Die Meldung kommt am Tag des Besuchs von Präsident Yudhoyono in Australien. Und es war nicht zuletzt dieser tödliche Anschlag, der zur Annäherung zwischen Indonesien und Australien geführt hat. Über die Beziehungen der beiden sehr unterschiedlichen Nachbarn berichtet aus Canberra Urs Welterlin.
Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein und vielen Dank für das wunderbare Mittagessen. Es war ein leichtherziger Beginn einer wahrhaft historischen Rede. Der indonesische Präsident Susilo Bambang Yudhoyono war zwar schon mehrmals in Australien. Er ist in 200 Jahren australischer Demokratie, aber erst der 7. ausländische Regierungschef, der im Parlament in Canberra eine Rede halten durfte. Die hohe Ehre zeugt von der Bedeutung, die Australien seinem Nachbarn beimisst, einem gigantischen Nachbarn in mehrfacher Hinsicht. Mit 230 Millionen Einwohnern ist Indonesien die größte muslimische Nation der Welt und eine der bedeutendsten Wirtschaftsmächte in Asien. Das Land besteht aus über 17.000 Inseln, einer Vielzahl ethnischer Gruppen und es ist eine der jüngsten Demokratien auf dem Globus. Erst vor gut einem Jahrzehnt endete die Diktatur des damaligen Machthabers Suharto. So muss nicht erstaunen, dass es beim Besuch des als moderaten Reformer bekannten ehemaligen Berufsoffiziers nicht an Höflichkeiten fehlte. Man spürte eine Warmherzigkeit zwischen Yudhoyono und seinem australischen Amtskollegen Premierminister Kevin Rudd. Das ist neu. Jahrelang waren die Beziehungen zwischen Jakarta und Canberra angespannt. Konservative Kräfte in Indonesien sahen den Nachbarn im Süden als eine Bastion westlichen Imperialismus. In Australien äußerte sich eine diffuse Angst vor dem nur ein paar hundert Seemeilen entfernten muslimischen Staat, gelegentlich in rassistischen Tönen. Solche Vorurteile gibt es auf beiden Seiten zwar weiter, wie Yudhoyono in seiner Rede bestätigte. Doch es war die Tragödie von Bali 2002, es war das Blut Unschuldiger, das die beiden Länder verbunden hat. Damals wurden auf der Ferieninsel über 200 Menschen Opfer eines Al-Qaida-Bombenanschlags, 88 waren Australier. Die anschließende Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Australien bei der Suche nach den Tätern war beispielhaft. Und der Austausch von Informationen und Beamten hält an. Eines steht fest: Al-Qaida ist es in diesem Fall nicht gelungen, einen Keil zwischen ein westliches und ein muslimisches Land zu treiben. Eine Traumpartnerschaft also? Nein, das dann schon nicht. Denn Australien und Indonesien haben ein gemeinsames Problem, das regelmäßig zu diplomatischen Streitigkeiten führt. Zu Tausenden kommen Flüchtlinge aus Nahost in schäbigen Booten aus indonesischen Hafenstädten nach Australien, um nach Asyl zu bitten. In den meisten Fällen zahlen sie Schleppern Tausende von Franken für die gefährliche Fahrt. Die Forderung der konservativen australischen Opposition, die Boote einfach in indonesische Gewässer zurückzuschleppen, kam bei Yudhoyono nicht gut an. Heute einigten sich Rat und der Präsident auf andere Maßnahmen. So wird Indonesien Menschenschlepperei zu einem kriminellen Delikt erklären und mit bis zu 5 Jahren Haft bestrafen.
Im Dauerstreit um die Baumwolle gab es letztes Jahr einen Punktesieg für Brasilien vor dem Gericht der Welthandelsorganisation WTO in Genf. Am Pranger stehen die USA, die ihre Baumwollfarmer hochsubventionieren und dadurch den Weltmarktpreis drücken. Weil Washington aber die Farmer des Landes trotz des Urteils weiter mit Milliarden stützt, schlägt Brasilien jetzt zurück. Maren Peters.
Ketchup und Shampoo, Milchpulver und Motorjachten, Autoreifen und natürlich Baumwolle. Die Liste der US-Produkte, die Brasilien künftig mit höheren Strafzöllen belegen will, ist so bunt wie lang. Anfang der Woche hat Brasilien die Strafliste veröffentlicht. Sollte sie in Kraft treten, würde das amerikanische Unternehmen mit knapp 600 Millionen Dollar belasten. Man bevorzuge natürlich eine gütliche Einigung, sagt Gabriel Borges, Handelsanalyst des brasilianischen Entwicklungs- und Handelsministeriums.
Our officials of course prefer a negotiated solution, but until now we didn't get any answer from the United States.
Bislang seien die Amerikaner aber nicht darauf eingegangen. Interessant an dieser Strafaktion ist, dass sie mit voller Rückendeckung der Welthandelsorganisation erfolgt. Denn die USA, die innerhalb der WTO zu den größten Befürwortern des freien Handels zählen, verhalten sich selbst nicht WTO-konform. Schon 2009 hat die WTO die US-Subventionen für amerikanische Baumwollfarmer als unfaire Handelspraxis gewertet, die weniger entwickelten Ländern schadet, in Lateinamerika, aber auch in Afrika. Um bis zu 20% könnten die Weltmarktpreise Schätzungen zufolge steigen, wenn die USA ihre Baumwollsubventionen streichen würden, sagt Anne-Sophie Nivelle vom Genfer Beratungsbüro IDEAS, das arme afrikanische Staaten in der Baumwollfrage unterstützt.
If you withdraw all these subsidies, cotton prices could raise from 6 to 14%. Some studies go to 20%.
Die USA sind weltweit größter Exporteur von Baumwolle. Hunderttausende von Arbeitsplätzen hängen an der Baumwolle. Auch aus diesem Grund haben die USA bislang wenig Neigung gezeigt, die Subventionen substanziell zu senken. Darum plant Brasilien jetzt, mit Erlaubnis der WTO, Vergeltungsmaßnahmen, die es so in der WTO noch nicht gegeben hat. Cross-Retaliation heißt das Instrument, zu Deutsch Kreuzvergeltung. Diese drakonische Maßnahme bedeutet auch, sagt Handelsexperte Georg Kobmann vom Hamburger Weltwirtschaftsinstitut,
dass die amerikanischen Baumwollsubventionen vergolten werden mit beispielsweise Restriktionen gegenüber den USA im Bereich der geistigen Eigentumsrechte, dass also beispielsweise Patente der USA in Brasilien aufgehoben werden.
Diese Vergeltungsmaßnahmen würden US-Firmen angesichts der schieren Größe des brasilianischen Marktes zweifellos schmerzen. Würden wohlgemerkt, denn Brasilien hat den USA eine Gnadenfrist von 1 Monat gegeben. Die Botschaft ist in den USA offenbar angekommen. Es sei noch genug Zeit, um eine friedliche Lösung zu finden, sagte US-Außenministerin Hillary Clinton nach einem ersten Blick auf die lange brasilianische Strafliste. Wie das Entgegenkommen aussehen könnte, dazu hat die amerikanische Seite bisher nichts gesagt. Brasilianische Medien berichten unterdessen, dass die Brasilianer auf technische Hilfe für ihre Baumwollfarmer hoffen. Offiziell hält die Regierung den Druck aber aufrecht, wie der brasilianische Handelsanalytiker Gabriel Borges betont.
The retaliation at the moment is maintained.
Dennoch hoffen alle auf eine Beilegung des Konflikts, denn die brasilianischen Handelshürden könnten zum Boomerang werden. Hängt Brasilien die Zölle für US-Autoreifen höher, leiden auch brasilianische Autobauer, die auf diese Reifen angewiesen sind. Der Druck, den Streit beizulegen, ist daher für beide Seiten groß.
Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Uhr, das Echo-Dossier. Kindsmisshandlung, es gibt kaum ein Thema, auf das unsere Gesellschaft sensibler reagiert. Wer ein Kind misshandelt, wird geächtet. Und doch ist die Dunkelziffer groß und viele Formen der Misshandlung geschehen in einem Graubereich. Das wissen die Ärztinnen, Psychologinnen und Pflegenden am Kinderspital Zürich. Sie arbeiten in der ältesten Kinderschutzgruppe der Schweiz und führen ihren Kampf für die Kinder und gegen das Wegschauen. Dominik Meyer hat sie besucht.
Ein nüchternes, enges Sitzungszimmer im Kinderspital Zürich und schreckliche Geschichten im Minutentakt. Ärztinnen und Ärzte, Sozialarbeiter, eine Psychologin und eine Psychiaterin der Kinderschutzgruppe diskutieren, wie sollen sie eingreifen beim Mädchen, das von seinem Halbbruder sexuell belästigt wird. Was tun im Fall des krebskranken Kindes, das die Eltern nicht zur Therapie schicken wollen? Und da ist das Schicksal des 15-jährigen Mädchens, das von einem jungen Mann zu ihm nach Hause gelockt und vergewaltigt worden ist.
Sie war heim und die Mutter hat ihr gesagt, nicht duschen, sie sind gerade froh. Und deswegen hat man alle gewusst, dann hat man ihn schon mehrfach Täter.
Ein 19-Jähriger hat dieses Mädchen vergewaltigt. Es ist eher außergewöhnlich, dass der Täter nicht aus dem engen Umfeld des Opfers stammt. Und doch ist der Fall auch typisch. Es häufen sich sexuelle Übergriffe von ganz jungen Männern. In der Statistik der Kinderschutzgruppe ist rund ein Drittel der Täter gar minderjährig. Die Jugendgynäkologin Renate Hürlimann behandelt die Opfer.
Was wir in der letzten Zeit doch vermehrt erlebt haben, sind Jugendliche, die Bekanntschaften schließen mit jemandem, den sie nicht kennen, dass das dann ein geplanter Übergriff wird, zum Teil auch mit K.O.-Tropfen.
Manchmal mitten in der Nacht wird Renate Hürlimann gerufen, wenn die Polizei ein Kind oder ein Mädchen im Teenageralter ins Spital bringt. Eine Extremsituation. Die Ärztin muss ganz behutsam vorgehen.
Also, dass man hinsitzt, mit ihnen spricht, sei es natürlich jetzt nicht nur über das Vorgefallene, sondern natürlich auch über die Schule, über das Umfeld. Und erst dann beginnt die körperliche Untersuchung. Und wir stürzen uns nicht direkt auf den Intimbereich, sondern wir machen eine Ganzkörperuntersuchung, begonnen vom Kopf und dann am Schluss den Intimbereich.
Die Gynäkologin Renate Hülimann hat jahrelange Erfahrung mit diesen Situationen an der Grenze des Ertragbaren. Für sie ist es wichtig, dass der Kontakt mit den Opfern nicht abreißt.
Wir sehen gerade die vergewaltigten Mädchen auch einen Monat, 3 Monate und 6 Monate nach den Übergriffen, weil es gibt noch andere Themen zu diskutieren, wie zum Beispiel Selbstwertgefühl oder auch Selbstbestimmung, nicht in ein Risikoverhalten zu kommen aufgrund ihrer schwierigen Situationen, die sie erlebt haben.
Sie würde es nicht aushalten, nur mit misshandelten Kindern zu arbeiten, sagt Renate Hülimann. Als Ausgleich brauche sie die normale Arbeit als Ärztin. Auch Georg Staube sagt das, der Leiter der Notfallabteilung im Kinderspital.
Ja, leider habe ich schon viele Kinder gesehen, die wirklich schlimm verletzt waren und leider auch schon gestorben sind. Das ist natürlich dann schrecklich, wenn man das anschauen muss. Man muss es zu einem gewissen Grad verdrängen, weil sonst müsste man auf die Eltern losgehen und das ist auch nicht eigentlich das Ziel und unsere Aufgabe. Man macht das auch mit dem privaten Umfeld und auch im Team, indem man das bespricht.
Wenn Kinder geschlagen, getreten oder mit kochendem Wasser gequält und verbrüht werden, sind meistens die Eltern die Täter, öfter die Väter als die Mütter. Solche rein körperliche Gewalt kommt fast gleich häufig vor wie sexuelle Misshandlung. Letztes Jahr sind im Kinderspital 3 Kinder daran gestorben. Manche Eltern wollen alles vertuschen, erfinden Geschichten über Stürze oder andere Unfälle.
Man kann es erkennen, dass eben Verletzungsmuster zum Beispiel nicht so sind, wie sie normalerweise sind. Kinder haben immer wieder Unfälle und wenn ein Kind misshandelt wird, sind diese Verletzungsmuster anders.
Schöpfen die Ärztinnen oder die Pfleger Verdacht, dann behalten sie ein Kind im Spital und die Arbeit der Kinderschutzgruppe beginnt. Untersuchen, dokumentieren und entscheiden, braucht es eine Meldung bei der Vormundschaftsbehörde, genügt es, die Eltern zu verpflichten, sich beraten zu lassen, oder liegt hier ein Fall für die Polizei vor? Es ist ein ruhiger Tag am Kinderspital. In der Notfallabteilung hängt ein großer Plüschbär von der Decke. Schützend umklammert er einen kleineren Teddybären. Das Bild der fürsorglichen Eltern, die heile Welt. Doch Studien zeigen, dass fast jeder fünfte Erwachsene in der Jugendzeit misshandelt worden ist. Viele Opfer litten auch Jahre danach an den Folgen, sagt der Kinderarzt Ulrich Lips. Er leitet die Kinderschutzgruppe.
Zum Beispiel Übergewicht, Depressionen sind häufiger, Suchtmittelkonsum ist häufiger, hoher Blutdruck. Von Bindungsfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, Elternkompetenz gar nicht zu sprechen. Auch das ist selbstverständlich beeinträchtigt.
Die Kinderschutzgruppe übernimmt im Schnitt jeden Tag einen neuen Fall von Kindsmisshandlung. Sie ist auch eine Opferberatungsstelle und betreut Kinder während Monaten weiter. Meist geht es um körperliche und sexuelle Gewalt, doch verbreitet sind auch psychische Misshandlung und Vernachlässigung. Eltern, die ihr Kind mit Worten fertig machen, Väter, die das Kind gegen die Mutter aufhetzen oder die alkoholkranke Mutter, die ihr Kind verwahrlosen lässt. Kindsmisshandlung, das Phänomen geht quer durch die Gesellschaft. Die Fälle der Kinderschutzgruppe verteilen sich etwa gleichmäßig auf alle sozialen Schichten. Doch warum misshandeln erwachsene Kinder? Die einfache Antwort gäbe es nicht, meint Notfallarzt Georg Staubli.
Wahrscheinlich hat das auch ein bisschen mit dem Mensch zu tun, dass wir halt einfach die Aggressionen an jemandem auslassen, der schwächer ist als uns. Und man sieht auch die Misshandlungen in Altersheimen. Das ist, geht in das Gleiche rein. Also man lässt die Aggressionen dort aus, wo man weiß, die können sich nicht wehren und sie können es nachher auch nicht sagen, eigentlich, dass etwas passiert ist.
Monster sind die Täter kaum je. Am ehesten diejenigen, die Kinder sexuell misshandelten, sagt Ulrich Lips, der Leiter der Kinderschutzgruppe.
Wir müssen klarstellen, wenn wir von sexueller Ausbeutung sprechen, sprechen wir immer von böser Absicht. Aber wenn wir von körperlicher Misshandlung, von Vernachlässigung, von psychischer Misshandlung sprechen, dann sind ganz viele dieser Eltern einfach schlicht überfordert oder krank oder bedrängt. Und diese Eltern könnten wir unterstützen und es müsste nicht zur Kindsmisshandlung kommen.
Es gibt Erfolge, in Zürich und anderswo. In den letzten Jahren und Jahrzehnten sind überall in der Schweiz Kinderschutzgruppen entstanden. Fachstellen, Polizei und Vormundschaftsbehörden haben sich vernetzt und die Menschen seien aufmerksamer geworden, sensibilisiert, sagt Ulrich Lips. Vor allem deshalb kämen heute mehr Fälle ans Licht. Doch das alles reiche nicht. Lips führt auch einen politischen Kampf. In Zürich setzt er sich für eine kantonale Kinderschutzbeauftragte ein und auf nationaler Ebene für ein Verbot von Körperstrafen an Kindern. Mehrere Anläufe sind gescheitert. Aufgeben will der 61-jährige Kinderarzt aber nicht, auch wenn er am Willen der Politiker zu zweifeln begonnen hat.
Es ist so, dass unsere Gesellschaft zu wenig unternimmt, um Kindsmisshandlung präventiv anzugehen. Da bräuchten Sie dann eine Stop AIDS oder so eine Kampagne in dieser Größenordnung. Und da muss ich sagen, da hat leider das Kind in unserer Gesellschaft einen zu kleinen Stellenwert, leider, als dass die Politiker sich zu so einer Großaktion aufraffen könnten.
Das war ein Echo-Dossier von Dominik Meyer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli. Und für die Nachrichten Thomas Kühnzi, am Mikrofon war Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder als Podcast im Internet auf drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.